Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Ich bin der Felix Kraft und heute habe ich den Timo Ickenroth mal wieder hier. Das hat einen besonderen Grund, darüber gleich mehr. Und oder ich verrate es sofort. Der Timo hat nämlich ein Buch herausgebracht und über dieses Buch müssen wir sprechen. Und bevor wir darüber sprechen, sage ich hallo Timo.
Ja, guten Morgen Felix, danke, dass ich da sein darf und über mein Buch sprechen darf. Das freut mich sehr, danke für die Einladung. Ich bin das zweite Mal jetzt hier mit dir in deinem Podcast. Ja, super, dass ich nochmal da sein darf, dankeschön.
Und um direkt auf das, also gerne, um direkt auf das Buch einzugehen, da steht drin, dass du dich bei unterschiedlichen Leuten bedankst, unter anderem bei Dirk Brandt, einem deiner besten Freunde. Und da habe ich mir gedacht, aha, wird mir jetzt klar, warum ihr beste Freunde seid, weil es ist schon wieder total früh hier bei diesem Podcast und wer diesen Podcast regelmäßig hört, weiß, dass ich morgens nicht ganz so leistungsfähig bin im Kopf wie andere Leute. Ich bewundere die Leute, die so früh aufstehen und dann schon direkt irgendwie, weiß ich nicht, als Ingenieur oder als Mathematiker oder so an ihr Schreibtisch gehen können und arbeiten können. Ich bin da müde und der Dirk ist nämlich auch so ein Frühaufsteher und das ist wahrscheinlich ein Grund, warum ihr, nein?
Der Dirk ist kein Frühaufsteher.
Der Dirk muss wegen mir auch um 7 Uhr den Podcast gemacht.
Was? Moment, 7 Uhr vor? Also wir reden von 7 Uhr morgens?
Nein, also aber es war wirklich auch 8.30 Uhr.
Oder ja, so. Also der Dirk ist kein Frühaufsteher, der macht das notgedrungen, so einen Podcast dann aufnehmen, weil er unterrichtet oft schon morgens und ich zwinge ihn dann auch dazu, weil ich stehe um 6 Uhr auf, aber nicht, weil ich Bock drauf habe, sondern einfach, weil das Leben und die Family es so erfordern. Und dann müssen wir irgendwie überlegen, wie kommen wir jetzt parat. Und deswegen sind wir relativ früh am Start. Und das hat der Dirk anscheinend jetzt auch zu dir dann mitgenommen. Es tut mir sehr leid. Aber ich muss auch an der Stelle sagen, der Felix tut jetzt so, als könnte er nicht denken. Ich habe vor wenigen Minuten erfahren, dass er neben seiner Schlagzeugkarriere ja auch noch, und jetzt, Leute, falls ihr es noch nicht wisst, haltet euch fest, Philosophie studiert hat. Und ich gehe davon aus, dass er auch einen Abschluss da drin gemacht hat.
Das stimmt.
Und Leute, die dann behaupten, sie könnten nicht denken, die Philosophie studiert haben, das ist gelogen. Die können sofort denken. Die stehen auf und haben ganz andere Gedankengänge als wir. Ich denke dann, ja, aufstehen. Und wahrscheinlich der Felix denkt so, ja, was hat denn Kant nochmal in seinen Büchern dargestellt und wie könnte man das nochmal anders den Leuten näher bringen? Komm, erzähl uns doch keinen hier.
Ja, das wird oft verkannt, da kann ich sofort kontern.
Das wird das oft verkannt, auch geiles Wortspiel.
Super. Genau. Naja.
Ich
hatte einen Prof, Andreas Speer, sehr netter Mensch, der gesagt hat, wenn er gezwungen wird, entweder von der Uni oder von dem Stundenplan vor 11 Uhr ein Seminar zu machen oder eine Besprechung, hat er absichtlich nicht die Zähne geputzt, weil er sich um die Uhrzeit auch nicht konzentrieren kann. Also es gibt da schon so eine Mindestanforderung an Uhrzeit und Denkvermögen bei Philosophen, würde ich sagen. So.
Aber es ist ja schon unfair den Studentinnen und Studenten gegenüber, wenn du, weil ich meine, da können die ja Studentinnen und Studenten ja nichts dafür, ja,
dass er sich ja dann in die Hintern, ne,
nicht die
reinsetzen.
Zähne putzt. Das ist ja,
also setz dich einfach nach hinten, dann ist gut. Fenster auf und ab dafür.
Super.
Ja, aber ich merke schon, du bist super drauf und gut gelaunt. Das heißt,
immer.
Du trägst heute den ganzen Podcast. Ich lehne mich jetzt mal zurück und nein, also du hast ein Buch geschrieben und das Buch hat, so wie ich das sehe, einen Hintergrund. Weil, also das Buch selber heißt Jazz Standards on the Drumset oder Jazz Standards dann wahrscheinlich eigentlich, ne? Aber Standards ist so ein Wort, das sagt man auf Deutsch irgendwie, ist auch komisch.
I don't know. Ja. Du kannst auch Jazz Standards sagen.
On the Drumset.
In Niederlands Jazz Standards on the Drumset.
Ja, genau. Aber es ist ja eine englische internationale Version ist es geworden. Direkt. Ne? Und das hat den Hintergrund, so wie ich das sehe, wahrscheinlich einmal natürlich deine Vergangenheit. Da müssen wir gleich drüber sprechen. Aber auch du hast ganz viele YouTube-Videos gemacht zu unterschiedlichen Jazz-Standards, wo du ja die Sachen transkribiert hast und die spielst selber. Und ja, also gar nicht so viel erklärst, sondern die einfach spielst. Und da haben wir auch schon das letzte Mal drüber gesprochen, da habe ich dir ein ganz großes Lob für gegeben, weil ich das wirklich großartig finde, weil du bei diesen Videos nicht den Fokus darauf legst, zu zeigen, wie gut du spielen kannst, was du natürlich auch kannst, das steht außer Frage, sondern vor allem den Fokus darauf legst, wirklich mal zu zeigen, was spielen denn unsere großen Stars eigentlich bei diesen Sachen? Und das ist auch so viel schon mal als Spoiler vorweg, auch bei diesem Buch so, dass es teilweise so ist, das ist gar nicht so viel, aber es ist mega geil. Und das zu verstehen, habe ich auch damals schon gesagt, ist so viel wert, weil ich kenne diese Situation aus dem Schlagzeugunterricht total häufig, dass ich Schüler da sitzen habe und dann kommt irgendwann so das Thema, vielleicht machen wir auch ein bisschen Jazz, manchmal kommt das auch von den Schülern selber und oft ist da so ein riesen Respekt vor, dass irgendwie die Schüler und Schülerinnen denken, oh, ey, wie soll ich das denn spielen können, das ist alles so schwer oder auch der typische Satz, oh Jazz, das ist aber schwer und dadurch ist oft irgendwie so dieser erste Angang total blockiert zum Jazz und ja, man geht's gar nicht erst an. Und da finde ich deine Videos grandios. Jeder, der da noch nicht geguckt hat, diese Videos, der muss sich die angucken, weil das ist einfach so toll, da mal so einen Anfang zu nehmen und ja, sich in dieses Thema reinzuarbeiten. Und wenn man dann ein Video gefunden hat, wo es doch irgendwie kompliziert und schwierig ist, das nächste, weil ich weiß nicht, wie viele Videos hast du gemacht, Timo, mittlerweile?
Diesen Freitag, also kommt das, ich meine das 86.
Also bei 86, da sind definitiv einige dabei, wo man wirklich einfach mal anfangen kann und sich so ein bisschen eingrooven kann. Und in dem Buch hast du, glaube ich, so auch so ein bisschen versucht, dieses Prinzip mit aufzunehmen. Ist das richtig? Habe ich das so richtig verstanden?
Das ist absolut richtig. Aber bevor wir jetzt sprechen, wie das Buch aufgebaut ist, würde ich gerne von dir wissen. Weil in unserem, sag mal, Vorgesprächen, also ging ein paar E-Mails hin und her, Nachrichten, hast du nämlich, du wusstest ja erstmal nicht, was dich erwartet. Ich habe dir das Buch ja zukommen lassen. Und deine Reaktion darauf war, das ist ja gar nicht das, was ich eigentlich erwartet hatte.
Richtig.
Und deswegen würde mich erstmal interessieren, bevor wir darüber reden, was es wirklich geworden ist, würde ich gerne erstmal wissen, was du eigentlich erwartet hast.
Aber da ist man schon so ein bisschen drin in genau der Frage, was es geworden ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe erwartet, dass es ein Roundup ist von den Videos. Also 86 Videos, habe ich gedacht. Du hast ja schon, auch das ist ja völlig crazy, du hast ja wirklich für diese Videos nicht nur die Sachen aufgenommen, sondern du hast sie ja auch transkribiert. Und jeder, der das mal so im Studium gemacht hat, Sachen zu transkribieren, weiß, was das für eine Arbeit ist. Also es ist ja nicht nur einfach so, man hört den Song und dann spielt man so ein bisschen und dann ach, klappt das schon und an der einen Stelle, da klappert so ein bisschen die Snare zur Aufnahme. Egal, klingt ja gut, sondern man muss ja genau hinhören und auch dazu gleich mehr in deinem Buch, was ich da auch wirklich geil finde. Muss genau hinhören, was passiert da eigentlich. Und gerade bei diesen alten Aufnahmen ist es oft sehr schwierig, das zu hören. Also bei neuen Aufnahmen aus anderen Gründen auch, weil da oft so viele Layer sind, dass man auch nicht genau weiß, was wird da jetzt eigentlich gerade getrommelt. Aber bei den alten Aufnahmen ist das oft so verwaschen, dass man gucken muss, was spielt denn jetzt genau? Was ist irgendwie wahrscheinlich, was da gespielt wird? Wie würde ich das spielen? Wie kann ich das abgleichen? Und ah ja, das müsste es sein. Und diese Arbeit hast du für 86 Songs schon gemacht. Und ich habe gedacht, ich kriege jetzt so ein Buch, wo einfach, sagen wir mal, 50 Standards drin sind. Kurze Einleitung, bumm, Stücke, fertig, aus und ich kann spielen. Und da hätte ich schon gesagt, Timo, vielen Dank. Genau sowas habe ich gesucht. Aber dann habe ich das Buch aufgeschlagen und so war es nicht ganz genau.
Ja, aber schon fast so ähnlich, ne? Ich meine, du hast ja schon, es ist ja nicht komplett was anderes gewesen als das, was du dann erwartet hast. Es ist halt nur, ich sage, ich habe es nicht mit allen Transkriptionen gemacht, weil das wäre auch, ich meine, das ist erstmal auch sehr umfangreich, sondern ich habe es ja mit 20 Transkriptionen gemacht, die ich ja schon angefertigt hatte. Und der, ich meine, soll ich einfach mal erzählen dann, was daraus geworden ist? Also ich habe ja dann 20 Transkriptionen genommen, aber es sind im Prinzip nur 10 Jazz-Standards, die ich genommen habe. Das heißt, was ich irgendwann gesagt habe oder mir gedacht habe, ist, es gibt so viele Jazz-Standards da draußen und es gibt dann zig Versionen davon. Ich finde es total spannend, auch zu sehen, wie sich vielleicht ein Song entwickelt hat oder wie ein anderer Künstler oder eine andere Künstlerin so einen Song für sich nehmen und anders machen, als was davor gewesen ist oder was halt danach kommt. Und ich wollte das so ein bisschen gegenüberstellen, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Jazzstandard und so spielt ihn der Schlagzeuger A und das ist dann der gleiche Jazzstandard, aber so wird er von Schlagzeuger B interpretiert. Das war so ein bisschen die Intention dahinter von dem Ganzen.
Genau, und dazu, was ich halt noch besonders finde, also oder zwei Sachen, die mich überrascht haben und die ich gut und besonders finde, waren auf jeden Fall schon mal, dass du, wie gesagt, immer ein Stück oder ja, es sind, glaube ich, sind das immer, ist das immer ein Stück? Ich glaube, bei einem waren es auch zwei unterschiedliche Standards, ne?
Ja, ja, da können wir jetzt, da müssen wir jetzt echt anfangen, drüber zu debattieren. Also grundsätzlich waren es immer die gleichen Stücke. Also es sind 10-mal die gleichen Stücke. Mhm. Es gibt nur, sagen wir mal jetzt, wenn man es ganz genau nimmt, 3 von diesen 10, wo die einen anderen Titel haben, aber letztendlich exakt das gleiche sind wie der ursprüngliche Standard, der genommen wurde. Da können wir mal gerade rausblicken. Ich denke mal, die meisten werden Take 5 kennen. Das berühmteste Schlagzeugsolo der Jazzgeschichte, getrommelt von Joe Morello. Ich habe ja nicht das Schlagzeugsolo reingenommen in mein Buch, sondern das Thema, so wie Joe Morello es eben interpretiert hat. Und davon gibt es prinzipiell erstmal gar keine weitere Aufnahme eines anderen Künstlers. Es gibt natürlich Live-Aufnahmen da mit Joe Morello, die man auch hätte nehmen können als wie entwickelt sich ein Stück, fände ich auch spannend. Aber ich habe gesagt, okay, irgendwie muss es doch jemand geben, der das auch nochmal gespielt hat. Und dann kam ich auf Paul Desmond, der das Stück eigentlich geschrieben hat, Take 5, und damals im Dave Brubeck Quartett auch gespielt hat. Und der hat dann Jahre später nochmal ein, sagen wir mal sehr vorsichtig, sehr ähnliches Lied rausgebracht, das er Take 10 nannte. Was allerdings dann kein 10-Vierteltakt ist, sondern es ist trotzdem 5-Vierteltakt, das melodiös und vom Aufbau her sich von Take 5 nicht wirklich unterscheidet. Und der Hintergrund war, dass Paul Desmond natürlich, damals waren die Jazzcats ja alle auch ein bisschen sehr, oder heute vielleicht auch noch, weiß ich nicht, aber damals auf jeden Fall waren die ja sehr immer bedacht, dass sie im Vordergrund stehen. Und Paul Desmond hat ja Take 5 geschrieben für Dave Brubeck und ist unter Dave Brubeck Quartett rausgekommen und nicht unter Paul Desmond, dass er Paul Desmond dachte, das ist ein Hit geworden. Ich mache das einfach ein paar Jahre später nochmal, wird bestimmt wieder ein Hit, was natürlich nicht stimmte. Und hat es eben unter seinem Namen neu veröffentlicht als Take 10 auf der, oh, das Album müsst ihr jetzt auch mal nachgucken, ich glaube, es hieß sogar Take 10 und hat gehofft, dass es auch eben durch die Decke geht und er da ordentlich Money draus machen kann. Wie gesagt, hat nicht ganz funktioniert. Aber das Stück ist fast das gleiche und deswegen habe ich das herangezogen als Vergleich zu Take 5, um zu sagen, okay, Joe Morello, ursprüngliche Version von Take 5, sehr busy, sehr viel Zeugs passiert da bei ihm. Und dann kam es Jahre später raus mit dem Schlagzeuger Connie Kay, der jetzt auch nicht so viel wahrscheinlich da draußen ein Name ist. Und der hat das super reduziert gespielt. Fast schon, ich will nicht sagen transartig, aber mit einem sich deutlich wiederholenderen Pattern, als es Joe Morello gemacht hat. Und einfach um das zu zeigen, wie eben der gleiche Song plötzlich komplett anders auch auf dem Drumset her sein kann. Das ist, wie gesagt, die Intention dieses Buchs. Dann gab es noch ein Stück St. Thomas von Sonny Rollins, werden auch viele kennen. Calypso, Max Roach hat es gespielt. Und Sonny Rollins hat ja damals immer, oder es wird Sonny Rollins in die Schuhe geschoben. Witzigerweise gab es aber auch, ich glaube, circa ein Jahr vorher eine Version von, oh, jetzt muss ich mal überlegen, getrommelt hat es Wilbert Hogan und gespielt hat es das Randy Weston Trio. Es ist exakt der gleiche Song. Ein Jahr bevor das berühmte St. Thomas rausgekommen ist. Es ist der gleiche Song. Und das Witzige dabei ist, es ist auch drumtechnisch fast der gleiche Ansatz. So sehr perkussiv, sehr viel Sounds auch auf der Snare, die da rausgeholt werden, mit Off-Snare-Teppich und. Und das war eben auch so ein Ding, wo es eigentlich der gleiche Song ist, aber der Song heißt anders. Der heißt dann bei Wilbert, also bei Randy Weston heißt der Song nicht St. Thomas, sondern Fire Down There. Aber wenn man sich die Version anhört, es ist im Prinzip St. Thomas oder St. Thomas ist Fire Down There, kann man sich jetzt aussuchen. Und dann gibt es noch einen dritten Song, da kursieren einfach mehrere Namen, auch bei dem Jazz-Standard. Das ist Mania de Carnaval oder Morning of the Carnival. Einfach mal im Englischen oder im Portugiesischen, je nachdem, welche ja, welche Sprache man verwendet, aber es ist exakt der gleiche Standard. Das sind so die drei, die so ein bisschen dann rausfallen, aus dem es sind die 10 gleichen Songs, aber letztendlich sind es für mich mehr oder weniger die gleichen Songs. Ich gucke jetzt natürlich nicht wie ein Pianist auf die Changes, sind es die gleichen Akkordfolgen, aber selbst das, würde ich sagen, unterscheidet sich, wenn dann nur marginal.
Genau, und das Schöne ist dabei, dass du halt immer diese Stücke gegenübergestellt hast, also diese Version, nenne ich sie mal. Das ist das Erste, was ich schon echt klasse fand, weil man da einfach ja so nerdig durchgucken kann. Also selbst wenn man es nicht spielt, sondern erstmal nur so auf den Notentext gucken kann und mal gucken kann, okay, was passiert da und wie unterschiedlich werden die Sachen interpretiert. Das fand ich schon total spannend. Und dann das Zweite, was ich wirklich gut fand und stark fand, ist genau das, was du jetzt gerade auch gemacht hast, dass du vor jedem Kapitel, also jedes Kapitel besteht dann aus diesen zwei Versionen, die gegenübergestellt werden, auch so ein bisschen über die Geschichte und vor allem auch über die Schlagzeuger, die das Trommeln, erzählst und schreibst. Und das fand ich auch total super, weil man kann das Buch, selbst wenn man es jetzt nicht spielen will, ist das sogar etwas, was man sich einfach nehmen kann und so ein bisschen so über diese Geschichte der Stücke erfahren kann und auch so ein bisschen über die Geschichte der Schlagzeuger dahinter erfahren kann. Und allein das macht schon Spaß als Lektüre. Und das fand ich total gut und das habe ich überhaupt gar nicht erwartet. Also vielleicht, dass mal kurz ein kleiner Absatz dazu steht. Aber das sind teilweise wirklich relativ ausführliche Texte. Ich scroll mal hier gerade runter, damit ich nicht was völlig Falsches sage. Es ist zum Beispiel To Take the A-Train, sind das 3 Seiten, wo man dann 3 Seiten Text hat und einfach erstmal lesen kann, okay, was sind diese beiden Versionen, wer hat das getrommelt, wie ist die Entstehungsgeschichte so im Groben. Und das finde ich einfach total super. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und da war ich überrascht, muss ich sagen.
Ah, das freut mich doch, wenn man noch Leute überraschen kann.
Ja, also mich sowieso immer. Also, das ist
sehr schön.
Vor allem um die Uhrzeit.
Aber ich finde das halt wichtig, das war mir halt wichtig, weil ich bin ja so ein History-Nerd auch so ein bisschen. Und mir war das wichtig, dass die Leute auch mit den Namen mehr in Verbindung bringen. Ich meine, es sind auch ein paar Schlagzeuger dabei, die jetzt nicht so bekannt sind, wie ich habe Wilbert Hogan erwähnt, Connie Kay. Das sind jetzt nicht die Schlagzeuger, die heutzutage mit den großen Jazz-Typen in einen Topf geschmissen werden, aber die offensichtlich damals eine Rolle gespielt haben. Und es gibt tatsächlich dann auch, ich meine, ich muss ja auch ein bisschen aufpassen in dem Buch, ich habe ja auch Bilder drin. Bilder sind natürlich in dem Buch immer schwierig wegen Urheberrechten und so weiter und so fort. Dann habe ich immer geguckt, dass ich bei Wikipedia was finde, bei Common License, was dann relativ safe ist, wenn man die eben die Rechte angibt, wo das her ist. Aber du findest teilweise von diesen unbekannteren Schlagzeugern noch nicht mal ein Bild. Also wenn dann ein Bild mal vielleicht mit einer Band, aber du findest nichts dann über eine Lizenz, die man frei benutzen darf. Das war gar nicht so einfach, dann teilweise da was zu finden, auch über diese Drummer, muss ich wirklich sagen.
Genau, also auch das finde ich total gut. Also man hat, also hast du einfach schön gemacht. Man muss dazu sagen, vielleicht auch das vorab, du hast das selbst erstellt, auch selbst wahrscheinlich das Layout gemacht und auch selbst gepublished, wie man heute sagt, ne? Ist das richtig?
Nein, gepublished ist es über Hudson Music. Das ist bei Hudson Music offiziell gelistet natürlich. Also man bekommt es ja auch nur als E-Book.
Genau, ganz kurz noch im Vorfeld, dass ich eine Version netterweise vom Timo zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Und da habe ich das tatsächlich nicht mitbekommen, dass das über Hudson Music ist. Aber über Hudson Music hast du das gemacht. Das ist cool.
Ja. Also ich erkläre mal ein bisschen so. Also bei Hudson Music ist das Buch erhältlich als E-Book.
Mhm.
Okay, man kann es also nicht downloaden, sondern Hudson Music, ich weiß, ob Felix, du da auch einen Account hast bei Hudson,
ja.
Da ist es so, dass die nur ihren eigenen Reader ja auch verwenden. Man kann es nicht als PDF runterladen oder sonst was. Man muss wirklich bei Hudson immer sich einloggen und dann kann man die Bücher, die man als E-Book kauft, da entsprechend abrufen. Und mir war es wichtig, da kommen wir so ein bisschen mal vielleicht ins Business rein. Ich habe ja schon ein Buch auch veröffentlicht beim einem deutschen Verlag, beim AMA Verlag. Aber Jazz ist halt eben ein bisschen was anderes, ein bisschen was Besonderes, finde ich. Und da ist in Deutschland nicht so der Riesenmarkt für da. Das heißt, ich wollte, wenn ich es als Buch rausbringe, international gehen. Und war einfach so frech und habe den Kontakt zu Hudson Music gesucht. Weil Hudson Music ist für mich mit der größte und wichtigste Anbieter für Schlagzeugbücher weltweit. da hat ja quasi, ich meine, da, ich kann ja ein paar namhafte Kollegen nennen, die bei Hudson Music auch schon veröffentlicht haben. Aber da, Hudson Music ist einfach ein Begriff auch in der Schlagzeugerwelt, finde ich. Die waren auch die ersten, die damals diese DCI-Music-Videos gemacht haben und sind dann ein großer Verlag geworden und, und. Und ich habe den Kontakt gesucht und habe tatsächlich einfach stumpf über Facebook die zwei Verantwortlichen angeschrieben. Das ist Rob Wallace und Joe Bergamini. Einfach Facebook-Kontakt rausgesucht, eine E-Mail geschrieben, ey, ich habe eine Buchidee, was haltet ihr davon?
Das ist auch lustig, oder? Ganz kurz an der Stelle, ja. Da merkt man auch immer so die Generation von den Leuten. Manche kann man ganz gut über Instagram erreichen. Wahrscheinlich mittlerweile auch über TikTok, das weiß ich leider überhaupt
nicht. Aber so, da bin ich auch raus, ey.
Aber so diese Generation total gut über Facebook. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also, ne? Also so als Insider-Tipp, ja. Leute kontaktieren, Kollegen kontaktieren, Facebook, Instagram, manchmal gar nicht die schlechteste Idee.
Ja, du kriegst ja auch nicht eine offizielle E-Mail-Adresse oft raus, wo du anschreibst.
Richtig,
ne?
Richtig.
So, es hat dann ein bisschen gedauert, aber es kam eine Antwort. Und das fand ich halt schon mal geil. So, weil normalerweise, ich kenne das auch des Öfteren, wenn man Leute anschreibt, bekommst du nichts zurück. Also gar nichts. Also nicht mal danke, dass du geschrieben hast, aber ich habe keine Zeit, sondern einfach niente. So, und beide haben nett zurückgeschrieben. Interessante Idee. Hat Rob Wallace geschrieben, der ja der Chef von Hudson Music ist. Wenn du mal einen ersten Entwurf hast, schick den mal rüber. So, und ich hatte natürlich keinen ersten Entwurf, sondern ich hatte nur die Idee. Also war ich im Zugzwang, musste mich hinsetzen und überlegen, wie könnte das Buch aussehen, musste Texte machen, die ich ja auch noch nicht hatte und so weiter und so fort. Dann habe ich einfach mal angefangen und habe mal die ersten, ich glaube, die ersten zwei, drei Songs oder Standards mal fertig gemacht, bevor ich jetzt alles fertig mache. Nachher heißt es, nee, ist irgendwie doch eine scheiß Idee. Und habe das dann hingeschickt und dann hieß es, ja, können wir machen. Wir machen das. Und dann habe ich das, also viel mehr ging auch nicht hin und her, sondern ich habe dann, die haben mein Layout, wie du es schon richtig sagtest, mein Layout übernommen, meine Texte übernommen. Es gab auch kein Lektorat von denen, wie das normalerweise bei Büchern dann der Fall ist. Sondern auch kein Designer mehr, der drüber geguckt hat. Das heißt, das Titelbild kommt von Hudson Music. Da haben die einen Designer für tatsächlich bezahlt. Aber alles, was man in dem Buch sieht, kommt von mir, ist von mir so gesetzt worden. Und ich habe das dann nur, wie du es auch bekommen hast, als PDF, als es fertig war, zu Hudson geschickt, und zwar zu dem Joe Bergamini. Weil der Joe macht dann quasi das ganze Geschäftliche. Rob sitzt quasi oben und hat die Federführung, aber Joe macht quasi das Kleinteilige dann. Hab auch dann natürlich einen Vertrag unterschreiben müssen und. Und hab dann, als wir uns dann einig waren mit allem, das fertige PDF hingeschickt. Manchmal ging es noch ein bisschen hin und her. Da habe ich geschrieben, ey Joe, guck dir das nochmal an, wie ist das? Joe, ja, alles super, mach mal weiter. War immer sehr unterstützend auch, muss ich wirklich sagen. Also wirklich, du hast, und das finde ich auch krass, man hat Joe eine E-Mail geschrieben, du hattest, ich meine, wir haben natürlich, die sitzen in New York, wir haben ein bisschen Zeitversatz, aber du hattest quasi am gleichen Tag noch eine Antwort. Also Wahnsinn, das kenne ich in Deutschland nicht so, muss ich sagen. Das fand ich grandios und das hat den Workflow auch echt einfach gemacht und dann habe ich irgendwas, wie gesagt, ich musste nicht fertig werden, es gab keine Deadline von denen. Aber du musst als Autor, fand ich, irgendwann sagen, jetzt ist gut. Du könntest die Texte, ich habe die Texte mindestens 3-4 Mal überarbeitet. Also die Transkriptionen sind ja klar, die sind irgendwann fertig und okay, Transkription ist Transkription. Aber die Texte, wie schreibst du das, kannst du das noch reinbringen? Ist es, auch in dem Fall ist mein Englisch gut genug, ne? Weil ich bin ja kein Native Speaker. Musste also alles irgendwie mit ChatGPT und was allem so heutzutage zur Verfügung steht, irgendwie halbwegs klar machen. Dann liest man es nochmal drüber, denken, ist die Formulierung gut. Und wie gesagt, es gab kein Lektorat. Das heißt, Joe hat das mal wahrscheinlich grob überflogen, hat nichts Schlimmes gefunden. Und da habe ich irgendwann gesagt, so jetzt muss mal final sein und habe das finale PDF hingeschickt. Und für Hudson Music war das dann relativ easy, weil du hast ein PDF, die müssen das quasi nur in ihr Format umwandeln. Und dann war es auch schon quasi auf der Hudson-Seite zum Download bereit. So, das war so ein bisschen die Business-Geschichte dahinter. Und wie gesagt, mir war es wichtig, dass es international erscheint, weil der deutsche Markt für Jazz, finde ich, ja, wie viele Leute hätte ich damit erreicht? 10? Und hier erreiche ich vielleicht 100. Ich habe auch jetzt keine Ahnung, wie es ankommt, ob es überhaupt ankommt. Also ich kriege ja keine Zahlen jetzt von Hudson Music irgendwie regelmäßig zugeschickt, sondern kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Man bekommt zweimal im Jahr dann jetzt eine Abrechnung, wo einfach drinsteht, wie viele Bücher über den Ladentisch gegangen sind und das war's. Das heißt, die ganze Kommunikation ist jetzt auch erstmal wieder auf Eis gelegt. Ich will auch nicht nerven und nachfragen, sondern es ist jetzt, was es ist. Und ich hoffe, dass es Anklang findet hier und da und dann sehen wir mal weiter.
Also bei mir hat es auf jeden Fall Anklang gefunden und super spannend, dass du da so ein bisschen Einblicke in den Hintergrund gewährst. Und wie gesagt, ich hätte jetzt das mit Hudson Music gar nicht in Verbindung gebracht. Das ist aber eine, wie ich finde, sehr gute Idee und auch natürlich eine super Option, da das zu veröffentlichen und da auch irgendwie einen Kontakt zu haben und da reinzukommen. Weil vielleicht gibt es ja irgendwann eine Version 2 oder irgendwas anderes. Das ist ja schon mal...
Ja. Hier oben rattert es natürlich schon. Das einzige Wehmutströpfchen, was ich habe, ist, dass es nicht als echtes Buch erschienen ist. Also nicht als Printausgabe, weil ich einerseits hast du natürlich gerne was in der Hand. So, das habe ich geschaffen, so nach dem Motto. Ne? Ist beim E-Book schwierig, hier ist mein PC, halt mal. Ist irgendwie nicht so cool. Das andere ist, dass ich selbst lieber von Büchern was mache oder aus Büchern, als dass ich es am Rechner mache. Also ich selbst habe auch einen Hudson-Account vorher schon gehabt und habe mir da Bücher runtergeladen, die ich interessant fand. Aber ich habe die kaum genutzt, weil ich, ja, wie gesagt, lieber dann doch ein Buch zur Hand nehme und das aufschlage und auf den Notenständer stelle. Und gerade bei den Transkriptionen, wenn du mitspielst, musst du ja vielleicht sogar blättern. Und das ist natürlich beim E-Book dann ein bisschen doof. Deswegen, aber Hudson Music hat von vornherein gesagt, E-Book ja, Print auf keinen Fall. Print machen die nur mit großen Namen.
Mhm. Naja, da gehörst du ja zu.
Das heißt, mit Leuten, die wirklich da, ne? Auf jeden Fall. Ja, ja, wirf ich in einen Topf mit, egal. Ich nenne jetzt keine großen Namen, aber das hieß direkt, die, also Print machen wir nicht, es ist zu teuer. Dafür ist zu unwahrscheinlich oder zu unsicher, sage ich lieber mal, was dabei am Schluss für den Verlag rausspringt. Ich hatte ja auch Unterstützung teilweise bei den Transkriptionen von John Reilly, dem Jazz-Typen, der ja diese tollen Bücher Beyond Bob Drumming und The Art of Bob Drumming geschrieben hat. Weil bei Transkriptionen, du hast es eben angesprochen, bin ich mir auch hier und da so, oh, okay, was ich da höre, kann das überhaupt sein? Oder höre ich total Mumpitz gerade und habe dann auch John Reilly, den ich auch nicht persönlich kannte, einfach angeschrieben, John, du bist der Einzige, der mir einfällt, der so tief in der Materie auch drin ist und der ein tolles Buch, der tolle Bücher geschrieben hat, der auch viel transkribiert hat und. Du kanntest ja die Leute teilweise, du hast sie live gesehen. Ich schicke dir mal eine Transkription, wenn ich darf, ich bin immer super zurückhaltend, sag mal was dazu. Und da war John echt auch unterstützend, hat auch gesagt, ja klar, schick mal rüber und sowas und hat sich dann geäußert dazu. Also auch, wie gesagt, Wahnsinn. Ich kannte den Mann vorher nicht persönlich. Ich kenne ihn jetzt auch nicht persönlich. Wir haben nur über E-Mail bis jetzt Kontakt gehabt. Und John, ich habe da mit John noch ein bisschen gesprochen, ey, jetzt wird es bei Hudson rausgebracht. Das war auch alles noch, bevor ich das Buch bei Hudson klar hatte. Sondern ich habe ihn auch bei Transkription einfach schon angeschrieben, die ich weit vorher schon rausbringen wollte über meinem YouTube-Kanal. Und habe dann geschrieben, ey, es gibt einen Verlag, der bringt es vielleicht raus. Habe das also ein bisschen vage gehalten. Und John ist ja auch, glaube ich, bei Hudson Music mit seinen Büchern. Und der hat sich gewundert darüber, dass es nur als E-Book rauskommt. Weil er hat geschrieben, wie als E-Book? Meine Bücher verkaufen sich viel besser als Print als E-Book. Ne? Muss man jetzt mal abwarten, was passiert, aber der war etwas verwundert darüber. Aber ich kann natürlich den Verlag verstehen. Ich weiß, ein Buch rausbringen ist ein Risiko für den Verlag. Es kostet deutlich mehr Geld. Du musst das Papier drucken, binden lassen, du musst es vermarkten, du musst es in die Läden bringen. Das ist natürlich das E-Book für den Verlag. Ja, komm, hochladen, easy, wir machen eine neue Seite dafür. Ist für den Verlag vielleicht ein Tag Arbeit, wenn überhaupt. Und dann gucken wir mal, was passiert. Also meine Hoffnung ist immer noch, dass es sich so gut verkauft, dass ich irgendwann ein Buch davon in der Hände halten darf. Aber ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich.
Also ich würde sagen, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, das als als Online-Version zu haben. Ich habe ja letztens ein Interview hier gehabt mit dem Matthias Bielecki von Alfred Music in Deutschland oder vom Alfred Verlag dann in Deutschland, und der hat so ein bisschen durchklingen lassen, dass er es manchmal bedauert, dass die quasi nur Print-Sachen veröffentlichen und gar nicht diese Online-Version als Hauptversion veröffentlichen, weil er sagt, da verändert sich gerade so viel am Markt. Und die Generation nach uns, für die ist das schon viel normaler, einfach nicht mehr im Buch rumzublättern. Und bei mir ist das auch so. Ich mache das manchmal so, wenn ich so Online-Ausgaben habe, dass ich mir dann Seiten ausdrucke. Manchmal ist das relativ kompliziert, die überhaupt auszudrucken, weil das gar nicht so einfach geht. Ja. Aber ich brauche
Screenshot.
Genau. Aber ich brauche das, ja, dass ich das irgendwie so haptisch habe und da vielleicht mit einem Bleistift irgendwie was reinmalen kann, reinzeichnen, ja, kann. Aber das ist, glaube ich, echt so eine Generationsfrage. Ich habe auch Schüler, die manchmal, wenn ich da mit meinen Blättern ankomme, sagen, sag mal, hast du das nicht als PDF? Und dann merke, okay.
Also das mache ich ja schon. Ne?
Verändert. Ja, klar.
In meinem Unterricht schicke ich schon PDFs weiter. Ne? Ich meine, Kopien sind out. Dann sage ich, okay, mach ein Foto. Also ganz wichtig, ich darf offiziell kopieren. Liebe GEMA da draußen, ich habe einen Lizenzvertrag mit euch. Nicht, dass jetzt hier irgendwie aufkommt, der Ickenroth kopiert illegal. Nein, ich zahle dafür. Aber dann darf man nämlich auch digital das Ganze machen. Das heißt, man darf es abfotografieren, man kann es als PDF rausbringen und sowas. Das ist alles damit okay. Und dann geht das auch schnell, weil sonst muss ich zum Kopierer rennen, das kopieren. Und dann können die Schüler auch das Blatt wieder verlieren oder vergessen oder zerknollen oder für sonst was benutzen. Und so weiß ich, okay, fotografierst ab oder schickst dir als PDF. Du hast es auf jeden Fall.
Das stimmt.
Du hast keine Ausrede.
Das stimmt, aber trotzdem habe ich öfters mal, dass wenn ich Sachen auch selber gemacht habe, dass ich die ausdrucke für die Schüler ganz gerne und mitbringe. Irgendwie bin ich da auch noch so ein bisschen altmodisch, aber merke, manchmal nicht das Beste. Und darum, glaube ich, ist das gar nicht so eine schlechte Idee, das auch dann als E-Book irgendwie herauszubringen, also online, weil das ja einfach auch für die Zeit entsprechend ist. Ne? Und genau, ich kann das total gut verstehen, dass man gerne irgendwie ein Buch in der Hand hätte, vor allem, wenn man es selber geschrieben hat. Aber ja, so ist das, glaube ich, keine schlechte Idee. Spricht auch so ein bisschen für den Verlag, dass sie das auf dem Schirm haben und auch in diese Richtung irgendwie gehen. Super, ja, interessant.
Ins Verlagswesen gehen, dass natürlich viele Verlage wirklich dieses Digitale einfach komplett verpennt haben. Muss man ganz ehrlich sagen. Und Hudson ist noch relativ okay aufgestellt. Ja, hat es noch ganz okay aufgestellt. Ich meine, dadurch wird das Buch relativ auch natürlich erschwinglicher. Wenn man es drucken würde, wird es natürlich auch deutlich mehr kosten. Ich meine, ich kann ja mal den Preis nennen. Bei schwankenden Dollarzahlen kriegt man es für $13.99 bei Hudson, was ich auch jetzt für ein Buch nicht zu viel finde.
Absolut nicht.
Gedruckt wird es wahrscheinlich weit über 20 Dollar kosten.
Ja, weit drüber. Also auch da würde ich auch schätzen, um die 30 wahrscheinlich. Das ist so der Standardpreis zurzeit. Genau, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen reingucken in das Buch selber.
Gerne.
Weil das finde ich interessant. Also zum einen, das schreibst du auch in der Einleitung, so ein bisschen zu der Auswahl der Stücke. Die sind nämlich alle quasi aus einer Dekade oder aus zwei Dekaden, um genauer zu sein, roundabout. Das sind alles Standards, Traditionals, darum heißt das Buch auch so. Gab es einen bestimmten Grund, warum du dich gerade für diese Periode des Jazz entschieden hast?
Das ist einfach so aus der Geschichte des Jazz heraus zu begründen. Weil wenn man Jazz-Standards sucht, sind die meisten Jazz-Standards ja entstanden, sag ich mal, Pi mal Daumen in den 30er, 40er, 50er Jahren. In den 30er Jahren hat man diese Stücke gab, die auf dem Broadway gerne gespielt wurden, und die wurden dann später zu Jazz-Standards, zu instrumentalen Jazz-Standards, was ja vorher auch oft mit Gesang war, mit Vocals. Dann gab es in den 40er Jahren Big-Band-Stücke, wie aus meinem Buch ja auch Take the A-Train, was dann auch zu einem Jazz-Standard wurde, der von vielen Combos gespielt wurde dann im Laufe der Jahrzehnte. Und dann gab es halt eben ab der Bebop-Periode eben auch viele Originale, die geschrieben wurden, um Bebop zu spielen, mal so zu sagen. Oder die dann später von Künstlern geschrieben wurden, wie Miles Davis, der natürlich über die Dekaden hinweg immer wieder ikonische Songs rausgebracht hat. Und das war eben der, ne, das daraus ist diese, sagen wir mal, grob entstanden, dass ich glaube, Take the A-Train ist aus den 40er Jahren. das so grob in den 40er anfängt und so bis maximal Anfang der 60er rausgeht. Ich wollte auch, und das war auch ein wichtiger Aspekt, den ich berücksichtigen wollte, ich wollte nicht nur Swing-Nummern drin haben, sondern ich wollte auch binäre Stücke drin haben. Das heißt, Jazz-Stücke, die eben kein Swing sind, aber Jazz in dem Sinne. Oder auch mal was ein bisschen Lateinamerikanisches, deswegen ist auch ein Bossa Nova drin, Manja de Carnaval. Was ja vorher aber auch von Wayne Shorter als Swing-Nummer gespielt wurde, was ich total spannend fand. Oder eben auch St. Thomas als binäres Stück. Oder eben Herbie Hancock, der ja später dann auch mit Watermelon Man da ein tolles Stück geschrieben hat, was damals ja auch schon binär war und erst dann eben Jahrzehnte später nochmal als Fusion-Nummer rausgebrachte. Und ich wollte einfach so mal einen allgemeinen Überblick auch geben, was Jazz auch sein kann. Aber deswegen auch die Periode hauptsächlich, auf die du angesprochen hast. Es geht in 40er Jahren grob, hier mal Daumen los, 50er, 60er. Da ist quasi das Ende der Jazz-Standards. Fast. Es gibt immer noch ein paar neue, die dazukommen auch. Aber das ist so das Allermeist. Auch wenn du meine Playlist mal anguckst, die ich auf meinem YouTube-Kanal habe. Ich habe heute noch mal, gestern noch mal reingeguckt, weil ich was Neues hochgeladen habe. Die meisten Songs sind 50er, 60er Jahre. Das ist das, so der, wie gesagt, wo die meisten Originale entstanden sind, die heute auch noch relevant sind.
Gibt es denn einen Grund, warum dich diese Periode des Jazz so stark interessiert? Oder ist das wirklich nur historisch?
Ja, es ist einerseits natürlich historisch, aber ich meine, da ist ja die Grundlage unseres modernen Drummings auch entstanden. Da kommt es ja her irgendwie. Ne? Da sind die Grundlagen für so viele Dinge gelegt worden. Und man hört auch schon so viele Dinge dann von 50er, 60er Jahre, die wir heute immer noch genauso spielen. Die sich auch nicht, ich meine, letztendlich nicht wirklich so krass weiterentwickelt haben, sage ich mal. Oder was ich auch spannend fand, war, oder was man halt sieht, ist, wie verdammt innovativ die Typen auch damals schon waren. Ein Max Roach zum Beispiel, auf was für Ideen der kommt dann auch. Oder ein Wilbert Hogan, der das gleiche Stück, wie gesagt, ein Jahr vorher gespielt hat, wo dieses, dass sie versuchen, aus einer Trommel so viele Sounds rauszulocken. Tony Williams muss auch mal erwähnt werden an der Stelle, den ich auch im Buch mit einem Song habe, der später ganz andere Messlatten gelegt hat. Ich fand, erstmal ist es natürlich die Historie, da kommt's her, das, was wir heute auch immer noch spielen, das ist quasi unser Ursprung, mehr oder weniger. Und es sind einfach tolle Stücke, die damals wie heute einfach schön sind, finde ich.
Zu Tony Williams, wie alt ist der bei der Aufnahme von Cantaloupe Island? 17, 18?
Müsste jetzt wirklich mal da rein, genau reingucken. Also, aber
du schreibst so 18
müsste der gewesen sein, ja.
Ja, der Wahnsinn, wirklich der Wahnsinn. Auch dass Herbie Hancock da auf ihn gesetzt hat, auch legendär.
Ja gut, Herbie Hancock war ja auch nicht viel älter.
Das stimmt, ne? Der war da wahrscheinlich
seiner Zeit. Der müsste ja auch Anfang seiner 20er, lass mich überlegen, vielleicht war der bei seinem ersten Soloalbum 22, 23, 24, stimmt, also auch noch ein junger Typ.
Also finde das wirklich super gut, das ganze Buch, um noch mal tiefer reinzugehen bei den Transkriptionen. Ist ja eine Schwierigkeit, die du auch angegangen bist, die Phrasierung. Bei manchen Stücken hast du das als Swing, als triolisch, da merkt man wieder, dass es etwas früh morgens ist, triolisch geschrieben. Bei manchen hast du das auch als 16 mit punktierter Achtel geschrieben, um diese etwas engere Phrasierung zu beschreiben, ne, quasi. Wie bist du da vorgegangen und wie waren so die Entscheidungsprozesse da, unterschiedlich das zu notieren?
Wow, okay, jetzt geht's ganz ins Eingemachte. Du hast ja schon vorhin angedeutet, wie schwer es sein kann, eine Transkription anzufertigen. Vor allem aus den Perioden, die ich auch oft gewählt habe. Das heißt, je älter eine Aufnahme ist, desto schwieriger ist es oft, das Drumset deutlich wahrzunehmen. Das hängt einfach damit zusammen, wie damals aufgenommen wurde. Das heißt, vielleicht ganz kurz dazu, heute nehmen wir ein Drumset auf, da hat jede Trommel ihr eigenes Mikrofon, manchmal sogar jedes Becken als eigenes Mikrofon und. Damals war da nicht dran zu denken, sondern da hatte das Schlagzeug, wenn es gut war, ein eigenes Mikrofon, vielleicht mal zwei, Später erst, als dann Mehrspuraufnahmen möglich waren, kamen vielleicht mehr andere Mikrofone noch dazu. Aber in der Regel, sage ich mal, im schlimmsten Falle stand das Mikro irgendwo im Raum und musste alles aufnehmen. Das heißt, das Schlagzeug, Klavier, Kontrabass, Bläser und. Also wir haben eine ganz andere Technik damals da gehabt. Und dann überschneiden sich Frequenzen oder Sachen sind nicht deutlich rauszuhören. Weil gerade tiefe Frequenzen wie eine Bassdrum auch natürlich gerne mal untergehen dann in so einem Gesamtkontext. Und Sachen einfach nicht klar und artikuliert aufgenommen werden konnten. So, und da fängt es an, dass man oft schon, oder ich oft überlegen muss, okay, höre ich das, was ich da höre? Oder ist es nur, weil ich es in meinem Kopf gerne hören würde? Ist es wirklich da? Ist es überhaupt ein Schlagzeug? Oder ist es vielleicht ein Basston, der sich so anhört wie eine Bassdrum? Was ist das überhaupt für ein Becken? Selbst die Frage muss ich mir teilweise stellen. Ist das ein Ride-Becken, was sehr sizzlig ist, also sehr viel Wash hat? Oder ist es eine offene Hi-Hat, die da gespielt wird? Das sind also so super viele Nuancen, die man dann nur interpretieren kann. So habe ich es auch im Buch geschrieben. Ganz wichtig ist, ich glaube, keine einzige Transkription, die ich geschrieben habe, ist 1:1 hundertprozentig das, was der Drummer auf der Aufnahme gespielt hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe bestimmte Sachen unterschlagen. Ich habe bestimmte Sachen falsch interpretiert. Oder Sachen lassen sich auch nicht darstellen. Da kommen wir zu der Phrasierung. Da reden wir jetzt schon wieder sehr über das, was ist Jazz und was ist ein Swing. Und ja, jeder oder viele Drummer interpretieren das Swing-Pattern etwas breiter, manche etwas enger. Trotzdem stellen wir es als Triole dar, weil die Triole meistens zumindest dem am nächsten kommt. Ich möchte also nicht hingehen und eine Quintole notieren oder eine Septole, da wird ja jeder bescheuert auch beim Notenlesen, sondern man versucht es dadurch etwas lesbarer zu halten. Und ich habe dann entschieden manchmal, gerade bei, nehmen wir mal als Beispiel St. Thomas, wo Max Roach wirklich dazwischen phrasiert. Also es ist nicht wirklich immer gerade, es ist auch nicht wirklich immer geswingt. Du sitzt dann da und denkst, jappa, okay, ich fühle es jetzt eher als Triole oder hier fühle ich es eher als gerade Achtelnoten. Was ich dann auch gemacht habe, ist, ich habe die Songs langsamer gemacht, um deutlicher zu hören, wie die Subdivision von dem Drummer war.
Wollte ich gerade sagen, bei über 200 ist das manchmal gar nicht so einfach, das zu hören.
Keine Chance. Da hast du keine Chance. Aber ich habe es manchmal, also die Hälfte langsam machen war oft schwer, gerade in schnellen Tempi. Also du kannst von 220 nicht unbedingt auf 110 zurückgehen. Dann klingt das auch total strange irgendwie. Das ist das nächste Problem dann. Aber ich habe es schon mal so 30, 40, 50 Beats langsamer machen können oft. Und dann konntest du eher sagen, ja, okay, es scheint eher was Binäres zu sein oder das ist eher Ternär. Und wenn ich auf die Punktierte gegangen bin, also nehme an, du siehst eine punktierte Achtel mit einer Sechzehntel, hatte ich wirklich das Gefühl auch oder wirklich gehört, nee, das hier ist nicht mehr im ternären Raum. Das ist definitiv dichter an der Sechzehntelnote dran. Und das kann, das weiß ich ja nicht. Es kann von den Drummern gewollt gewesen sein. Es kann aber auch ein Unfall gewesen sein. Ich will nicht sagen, dass alle diese Aufnahmen auch perfekt sind von dem, was die Drummer getan haben. Also ich habe jetzt viele Stücke transkribiert und es waren garantiert auch Sachen dabei, die die Drummer so nicht wollten, aber was auf der Aufnahme geblieben ist, weil es einfach sich vielleicht dann insgesamt gut angefühlt hat. Ich meine, damals war es ja auch anders als heute. Heute kannst du sagen, okay, wir gehen nochmal rein, wir nehmen die Takt 3, 4 nochmal raus oder Takt 638 müssen wir nochmal neu machen. Du kannst ja heute viel einfacher reingehen. Früher war das ein Gesamtkonstrukt und viel teurer auch in der Herstellung.
Was der Speary gesagt hat, war ein super Satz dazu. Er meinte, also Speary Karras, den kennt man vielleicht auch, mittlerweile über 90 Schlagzeuger, der diese ganze Big Band Sachen mitgenommen hat. Und der sagte, es wäre total häufig der Spruch gewesen, super Drum Take, wir nehmen den Take von den Bläsern.
Ja, weil der Drummer nicht so wichtig ist.
Richtig. Dann. Und er meinte, das muss man immer im Hinterkopf haben bei allen Aufnahmen, die man macht. Es ist manchmal nicht so wichtig, dass man jetzt das Beste und Geilste für in oder Sache gespielt hat, weil im Endeffekt ja der Fokus liegt dann zwar für uns Schlagzeuger auf den Schlagzeuger, aber ansonsten sind andere Sachen im Vordergrund.
Aber da sind auch echt Sachen in meinem Buch jetzt sogar drin. Ich meine, es war Take 10, was ich eben auch schon erwähnte, von Paul Desmond mit Connie Kay. Ich behaupte, Connie Kay hat an einer Stelle die Form geschmissen. Weil er wechselt nämlich normalerweise zwischen dem A- und dem B-Teil tonal ab. Er ging einmal, im A-Teil ging er auf eine Snare-Drum, allerdings ohne Snare-Teppich. Und im B-Teil auf ein sehr hohes Tom oder es könnte sogar eine Darabuka gewesen sein. Weil man sieht nämlich Fotos von ihm auch, wo er eine Darabuka an seinem Set hängen hat. Und es gibt eben eine Stelle, wo dann der A-Teil sich vom B-Teil oder umgekehrt nicht mehr tonal unterscheidet. Und da liegt die Vermutung zumindest nahe, dass er wirklich nicht mehr dran gedacht hat, oh, es kommt der andere Teil. Oder nicht mehr dran gedacht hat, ah, ich wollte ja eigentlich switchen, weil im nächsten Teil switcht er dann nämlich. Solche Geschichten. Oder es gibt eine, es gibt diesen tollen Song von John Coltrane, Equinox, mit Elvin Jones am Schlagzeug, wo ich auch, wenn ich mich auch weit aus dem Fenster lehne, jetzt behaupte, dass es dort eine Stelle gibt, einen Takt, einen Kick, den Elvin Jones nicht genommen hat, weil er nicht dran gedacht hat. Da kommt nämlich, glaube, die Bläser kommen auf der 1 und Elvin Jones halt nicht. Ich muss nochmal reingucken, der kommt entweder auf der 1 oder danach. Beim nächsten Mal macht das aber dann mit den Bläsern zusammen. Also das sind ja nur Mutmaßungen, aber wie du auch schon sagtest, ich glaube, irgendwann haben die gesagt, okay, Take 3 war der geilste Take von uns allen als Gesamtes. Wir nehmen den Take, auch wenn da vielleicht mal ein Fehler von dem oder jemand anderem drauf war. Aber sowas kriegt man mit den Transkriptionen dann auch so ein bisschen mit. Das finde ich auch, ist schön zu sehen, dass die auch alle nur mit Wasser kochen.
Ja, was ich daran tatsächlich auch gut finde, auch für den Unterricht. Und ich finde auch dieses Buch, also für alle, die zuhören, das ist super, das auch im Unterricht, genau wie deine Videos auch zu nutzen, um halt irgendwie da so ein bisschen ranzuführen oder das mitzunehmen für Schüler. Egal, ob man das jetzt dann selber spielt, weil für manche Schüler, die jetzt noch sehr am Anfang sind, ist das vielleicht auch zu schwer, trotzdem noch. Aber um überhaupt mal so einen Angang zu finden, ist das ganz gut. Und genau diese Fehler, die du beschreibst, die gibt es ja überall, also auch in Rock- und Pop-Sachen. Für mich immer ein der prägnantesten Beispiele ist Paradise City von Guns N' Roses, wo Steve Adler in einem Durchgang spielt er diese total ikonische Bassdrum-Figur. Nicht so, wie die sonst immer ist. Er spielt, glaube ich, 3 Durchgänge immer die gleiche und dann spielt er die beim 4. Durchgang nicht. Das fällt einem nur auf, wenn man das wirklich mal sich hinsetzt und das schreibt. Und dann denkt man, okay, da verrafft er das anscheinend. Ja. Aber es macht nichts aus. Und das Entscheidende ist ja auch dabei, genau wie bei diesen Jazz-Sachen, und das wird, finde ich, so total klar bei deinem Buch, ist nicht, dass das alles perfekt ist, sondern Time und Feel. Also, dass sich das gut anfühlt. Und ob dann mal irgendwie eine Bassdrum, eine Hi-Hat oder eine Snare nicht an der richtigen Stelle ist, ist nicht so schlimm. Wichtiger ist, dass das ganze Feeling bestehen bleibt und dieser Puls bestehen bleibt und das Gefühl für so ein Stück bestehen bleibt. Und das ist im Jazz nicht anders als im Pop, im Rock, im Funk oder sonst wo. Und das wird dabei so gut, weil gerade auch wenn man so, so intellektuell oder so aus so einer Sicht des Schlagzeugschülers irgendwie an die Sachen rangeht, dann hat man ja eine Übung, die man macht und dann versucht man die Übung so perfekt hinzukriegen, wie es geht. Und das überträgt man dann manchmal auf das Musikmachen, wo es natürlich auch darum geht, das gut zu spielen, aber da verschiebt sich manchmal der Fokus. Es ist nicht unbedingt wichtig, dass du das Grouping richtig spielst, sondern ey, dass die anderen Musiker ein gutes Gefühl haben. Und wenn du es dann noch schaffst, irgendwelche Sachen zu spielen, die noch außergewöhnlich sind, super gut. Aber Fokus sollte erstmal sein, das so zu spielen, dass man, ja, dass alle eine gute Zeit haben. Und das wird, finde ich, auch bei diesen Sachen so klar. Weil es gibt hier so viele Transkriptionen, wo, weiß ich nicht, fast eine Seite lang einfach nur Right-Becken und Hi-Hat ist. Auf 2 und 4.
Ja.
Und das ist nicht banal zu spielen, sondern das ist halt schon echt schwer, das so hinzukriegen, dass das die ganze Zeit groovt und diese Spannung hält.
Aber das ist ja genau einer der Gründe, warum ich überhaupt mit diesen Transkriptionen mal angefangen habe. Also lange vor dem Buch. Ich meine, wir haben, wie gesagt, 86 Transkriptionen, da reden wir jetzt ja schon über ein paar Jahre mittlerweile. Das war diese Intention, die ich ja, glaube ich, im ersten Podcast auch mal gesagt habe, die Angst zu nehmen, Jazz zu spielen. Weil jeder denkt direkt Jazz, oh Gott, ich muss, das ist die krasseste Koordination, die ich mir in meinem Leben vorstellen kann. Ich muss mit der linken Hand ständig irgendwas tun und mein rechter Fuß muss irgendwas anderes tun und es wird hektisch und busy und keine Ahnung. Nein, gerade wenn man sich die alten Kollegen mal anschaut, die hatten kein Problem damit, auch mal, ich sag jetzt mal, 16 Takte einfach nur in Swing zu spielen. Ohne was dazu. Ohne irgendwas dazu. Sondern einfach nur Time, Timekeeping. Das ist ja das, was ich auch immer allen Schülerinnen und Schülern dann im Unterricht sage, wenn ich mit denen Jazz mache, auch mit Studenten und Studentinnen. Und wir machen halt eben Jazz, weil es auch dann gerade für, sagen wir mal, fortgeschrittene Drummer schon auch ein Muss ist, wie ich finde. Und die fangen dann an, wir spielen das Thema und die fangen direkt an, wilde Figuren dazu zu machen. Und dann sage ich, ey, würdest du das in der Rock-Pop-Musik genauso machen? Spielst du da ständig einen Fill in jedem zweiten Takt und machst da ständig Variationen auf der Hi-Hat? Oder machst du einfach mal einen geilen Groove? Und das ist hier beim Jazz genau das Gleiche. Musik ist erstmal Musik. Es geht erstmal darum, einen schönen Groove hinzulegen. Und wenn man dann was anderes dazu machen kann, hast du ja gerade gesagt, dann ist das nett, aber braucht eigentlich keiner. Sondern die anderen Musiker wollen sich auf dich verlassen können, dass du geil Grooves oder Swings, wie man das jetzt nennen möchte in dem Kontext. Und das war eine der Intentionen, auch zu zeigen, es muss nicht kompliziert sein. Auch hier, ich hätte natürlich immer die schwierigsten Standards nehmen können, um zu zeigen, ey, Jazz ist super schwer und keine Ahnung. Nee, darum ging es mir ja gar nicht. Sondern auch, da sind ja auch viele Sachen mit Besen drin. Es wird einfach ein Besenpattern auch eine Minute lang durchgezogen. Ohne, dass eine Variation kommt. Und das, und auch da hast du recht, was das Schwierige dabei ist dann, dass man das versucht, immer gleich grooven zu lassen, immer gleich klingen zu lassen. Und das ist so schwer. Das wird echt unterschätzt. Das ist so schwer. Aber nicht nur im Jazz schwer, es ist in der Popmusik genauso schwer. Wenn man einen Song hat, und das kennt ja auch jeder von uns, und du sollst mal 2 Minuten lang nur einen Groove spielen, vergiss ein Fill-In, du darfst nur benutzen Hi-Hat, Snare, Bass, keine Fills, keine Crashes, keine Variation. Und dann immer exakt auf den Punkt zu kommen, gleich klingen zu bleiben, das ist eine Disziplin, die muss man erstmal auch trainieren. Das geht nicht von jetzt auf gleich.
Absolut. Also, wie gesagt, ich finde das richtig gut, also das Buch. Um da mal so reinzukommen, eine Sache, die auch noch ganz wichtig ist, die man nicht vergessen darf dabei, ist, bei jeder Nummer gibt es natürlich deine Vorarbeit auch zu sehen. Es gibt immer einen QR-Code, den man abscannen kann. Und dann kann man zum einen, das finde ich total gut, die Originalaufnahmen hören. Da ist eine Verlinkung zu den Originalaufnahmen da. Das ist natürlich total wichtig. Aber, und das finde ich auch gut, man kann halt auch deine Videos sich angucken, wo du die Sachen spielst und wo man ziemlich genau sehen kann, auch wenn man, weil das kenne ich auch von Schülern, dass das manchmal sehr abstrakt ist, dieses Notenlesen, dass es manchmal ganz gut ist, einfach zu sehen, ah, okay, da kommt jetzt so die linke Hand, ah, das spielt er damit, ah, ja. Und das ist halt auch möglich durch diese Videos, diese Vorarbeit, die du da geleistet hast. Vielleicht noch eine letzte...
Aber ja? da möchte ich was zu sagen. Ganz wichtig
auf gar
ist mir,
Fall.
Bitte... ich brauch's jetzt trotzdem. Bitte unbedingt die Originalaufnahme anhören. Bitte, 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 unbedingt, unbedingt, unbedingt. Viel wichtiger als das, was ich spiele. Ich meine, du kriegst auch immer wieder so geile Kommentare. Ich meine, wenn man sich bei YouTube öffentlich macht, hast du immer auch mal so Kommentare, die vielleicht nicht ganz so freundlich sind. Ne? Mir ist immer auch wichtig zu sagen, ich spiele nicht wie ein Max Roach. Ich spiele nicht wie ein Philly Joe Jones. Ich spiele nicht wie ein James Jimmy Cobb. Nein, ich kann nur spielen, wie ich spiele. Ich versuche, die Transkription halbwegs gut über die Bühne zu bekommen. Versuche auch, das viel zu kopieren, soweit es mir möglich ist. Aber die Videos existieren nur, wie du sagtest, dafür, dass man sieht mal, wie eine Note umgesetzt wurde. Weil die ganzen Aufnahmen, die ich transkribiert habe, es gibt ja keine Live-Videos davon, sondern das sind ja nur Audioaufnahmen. Und es ist vielleicht mal für den einen oder anderen wichtig zu sehen, wie sieht eine Bewegung aus? Wie kann ich denn dieses und jenes machen? Ich verstehe die Noten nicht, dann kann ich es mir angucken. Aber ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich kann spielen oder ich klinge wie, um Himmels Willen. Ne? Also
genau, das habe ich auch überhaupt
bitte nicht.
Gar nicht gemeint und das steht ja auch...
Nee, ich sage ja nur, ich will das nur ganz einmal klarstellen, nicht, dass einer sagt, ja, ne, der spielt das ja und denkt dann,
nee.
Auf keinen Fall.
Und also auch zwei Sachen daran, oder eine Sache vielleicht noch, die auch, finde ich, wichtig ist dabei zu bemerken, also wenn man da so manche Sachen ein bisschen entmythifiziert, so wie du das auch machst, indem du sagst, ey, ich glaube, da hat vielleicht der oder die Kollegin auch mal die Form verhauen oder vielleicht auch eine Sache gespielt, die er so nicht spielen wollte, dann heißt das ja nicht, dass man sagt, kannst das ja auch nicht, sondern das Ding ist ja, dass man einfach für einen Schüler klar macht, ey, stress dich nicht so. Die spielen einfach auch nur oder kochen auch einfach nur mit Wasser, aber das Wasser ist einfach ein unfassbar reines, klares Wasser und es wäre schon
heißer, ja.
Und es wäre schon geil, wenn du dieses Wasser nur ansatzweise hinbekommst, und genau in dem Schritt liegt ja eine viel größere Demut, nämlich eben davon runterzugehen, zu sagen, das ist alles unfassbar schwer, was die spielen, zu sagen, nee, das ist nicht alles unfassbar schwer, die Schwierigkeit liegt da drin, wie die das spielen und nicht, was die spielen. Und das ist dann halt auch vielleicht der Unterschied zwischen einem Timo Ingenroth und einem Philly Joe Jones oder wem auch immer. Und das ist ja auch völlig okay, weil jeder ist so sein Charakter, den er da reinbringt. Und gerade im Jazz ist das ja auch mit das Wichtigste, seinen eigenen Charakter reinzubringen. Und eben darauf den Fokus zu setzen und zu sagen, ey, hör einfach mal, wie dieses Ridebecken klingt, wie das groovt. Das ist verdammte Hacke, das ist nur das Ridebecken, was du da gerade hörst. Und du bewegst gerade deinen Fuß wegen dem Ridebecken und dem Bass, der da spielt. Nichts anderes. Und das ist mega geil. Und davor Respekt zu haben, finde ich, ist so wichtig und wird so häufig vergessen, wenn man irgendwelche Quintolen, Figuren, Rudiments, was weiß ich, Sachen übt. Dann vergisst man das manchmal, dass es so wichtig ist, darauf auch zu achten. Und das, finde ich, erreichst du total gut. Und wie gesagt, die Videos sind einfach gut. Wenn man das selber üben will, einfach mal zu gucken, okay, was passiert denn jetzt da gerade? Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie sind diese Bewegungsabläufe? Wie kann ich das vielleicht selber hinkriegen? Mega geil. Also großen Respekt vor deiner Arbeit, die du da geleistet hast, wirklich.
Dankeschön. Das stößt manchmal auch an seine Grenzen, muss ich auch dazu sagen, weil ich natürlich nicht immer den gleichen Setaufbau habe und auch nicht immer
auch der Sound. Also das, was du sagst, da sind so viele Faktoren, ne? Also das ist sowieso auch bei historischen Musikaufnahmen ja immer ein Problem. Also selbst für Leute, jetzt in der Klassik gibt es das ja auch, Leute, die dann versuchen, irgendwie ein Barockstück zu spielen und das so zu spielen wie damals. Die Instrumente sind nicht mehr vorhanden. Es gibt keine Aufnahmen von der Zeit. Du kannst doch niemals wissen, wie es klingt. Also es ist immer eine Interpretation. Und der Interpret geht ja nicht zurück hinter das Stück, sondern bleibt immer in dem Stück bestehen. Und das ist einfach klar und das muss einem bewusst sein. Und wenn da irgendwelche Leute gibt, die sagen, dann sollen die halt machen. Ist ja auch in Ordnung. So, also.
Das geilste Kommentar, den ich mal bekommen habe, war zu einem Max Roach Video. Die Weißen sollten es doch lassen, Max Roach zu spielen.
Da weißt du Bescheid.
Das ist schon total nett, ne? Das ist schon total nett. Ja. Aber auch dann antworte ich freudig und sage, ich habe nie behauptet, Max Roach zu sein. Ich möchte nur etwas zeigen. Wenn man was daraus nehmen kann, ist es nett. Man muss sich die Videos ja auch nicht angucken,
ja,
wenn man nicht möchte.
Wie gesagt.
Also oder mach das Bild weg und hör nur hin. Aber also es gibt halt immer seltsame Dinge dort draußen.
Aber wie gesagt, du kriegst ja auch viel Lob. Das ist ja auch gut. Und
ja, das tut auch gut der Seele.
Das ist schön. Und von dieser Kritik ist ja niemand irgendwie, der sich in die Öffentlichkeit stellt, irgendwie ausgespart. Ne, auch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist beim Podcast. Ich krieg manchmal auch irgendwelche Sachen zugemailt, wo ich auch denke, ha, interessant, ja gut.
Manchmal kriegst du so Kommentare, die so kryptisch sind, weißt du?
Manchmal weiß
ich. Wo man erstmal denkt, ist es okay, wie ist das jetzt gemeint? Ist das jetzt nett gemeint oder will er uns jetzt gerade in die Pfanne hauen? Was will uns dieser Kommentar sagen?
Aber es gibt halt auch so viele Leute, die das halt schätzen und auch wissen, wie viel Arbeit das ist. Und gerade in deinem Fall.
Der Großteil, Gott sei Dank, oder? Der Großteil. Genau.
Gerade mit deinem Buch finde ich das wirklich super. Darum würde ich auch jedem empfehlen, für diese läppischen knapp mehr als 10 Euro sofort auf den Link hier in den Shownotes zu gehen, auf den Link klicken und dann direkt der nächste Klick, ohne dass man irgendwas guckt, auf Kaufen gehen und das einfach genießen, das Buch, weil das ist wirklich super. Also auch nochmal für die Zielgruppe, wenn man jetzt total am Anfang steht, würde ich sagen, ja, kauf es auch, weil allein die Texte da drin sind schon echt interessant und man hat einfach so einen schönen Überblick und kann so ein bisschen schmökern. Sind 100 Seiten in etwa, also da kann man auch mal ein paar Abende drin schmökern. Und für jeden, der so, ich sag mal, fortgeschrittener Anfänger ist, da lohnt sich schon der Einstieg und darüber hinaus sowieso grenzenlos. Da kann man das auf verschiedenen Ebenen bearbeiten. Lohnt sich das Buch einfach als Einstieg und einen guten Überblick über das Drumming in dieser Zeit. Und das ist einfach super und ich kann das absolut empfehlen, das Buch. Also ganz toll.
Was soll ich dazu sagen? Als vielen lieben Dank. Also danke für die Empfehlung und Mega.
Mega.
Dankeschön.
Ja. Genau, also das wären auch so meine Fragen. Habe ich irgendwas noch vergessen, was dir wichtig wäre in Bezug darauf?
Nö, du hast es ja ausgiebig Lob gepreist, also von daher. Nein. Ich meine, du hast es alles quasi in dem Moment richtig zusammengefasst. Und du, ich glaube, wir haben über die wichtigen Sachen gesprochen, die mir wichtig waren, eben für wen das Buch ist, was das eigentlich zeigen soll, was mit den Videos, die ich dann dazu mache, auf sich hat und wie schwierig es ist und deswegen auch immer nur im Hinterkopf halten, dass es eine Interpretation meiner Seite ist, wenn ich so eine Transkription mache. Ich kann ja auch nur aus meinem Erfahrungsschatz etwas aufschreiben. Ne? Du denkst manchmal, wie gesagt, was du da hörst, das kann nicht sein. Wie gesagt, manchmal ist es echt total strange, was man dann da hört. Und dann weiß man noch nicht, kam das jetzt von dem Drumset oder hat einer nur, was weiß ich, gerade sein Glas auf dem Klavier abgestellt? Oder ist der Bassist über seinen, keine Ahnung was, gestolpert? Also alle perkussiven Sounds rechnest du dann dem Schlagzeug zu, obwohl die quasi vielleicht gar nicht zum Schlagzeug dazugehören müssen. Also jede Transkription ist immer wieder eine Herausforderung, muss ich wirklich sagen. Und du denkst, ich habe auch ganz oft jetzt off-topic zu dem Buch, aber du hörst was und denkst, und auch wenn du so viele Transkriptionen schon gemacht hast, du fängst immer bei Null an. Und manchmal denkt man, das habe ich mal schnell rausgeschrieben, das kann nicht so schwer sein. Und dann hört man das und denkt, okay, zweiter Takt fängt ja schon gut an hier. Ja, frau ich mal ein bisschen. Es ist, es macht großen Spaß. Aber wie gesagt, jede Transkription ist eine für sich. Es ist ein Neuanfang jedes Mal. Aber ich möchte trotzdem auch dazu ermutigen, das sage ich auch in dem Buch, im Vorwort irgendwo, Selbsttranskriptionen zu machen von Songs. Muss ja nicht ein ganzer Song sein. Es müssen ja nicht ein ganzer, ich meine, meistens geht es ja bei mir um 68 Takte, weil ich ja auch gesagt habe, ich möchte ja auch zeigen, wie jemand einen Jazz-Standard interpretiert, also die Melodie interpretiert, die Themen und nicht die Soli, die danach folgen. Das ist ja wieder eine ganz andere Baustelle, was in den Soli passiert. Sondern wie interpretiert jemand den Kopf, so sagt man auch, den Head von so einem Jazz-Standard. Und es muss ja nicht dann, man kann ja mal klein anfangen, ich mache mal ein Arter, das sind 8 Takte. Aber es hilft so enorm, in diese Musik einzutauchen, zu analysieren und man nimmt echt viel für sein eigenes Spiel. Man lernt viel zu seinem Spiel dazu. Auch wenn man das vielleicht gar nicht 1:1 dann so nachspielt oder nachspielen möchte, aber es ist eine Inspirationsquelle. Das definitiv.
Vielleicht noch eine Sache, die ich da vielleicht auch noch zufügen kann, gegebenenfalls. Ich finde es auch immer ganz sinnvoll und manchmal quäle ich meine Schüler damit, Sachen auch wirklich in den Tempi versuchen rauszuhören, in denen die gespielt sind. Wenn man das jetzt so für so ein Buch so machen will wie du, ist klar, dass man die Sachen dann auch sinnvollerweise nochmal verlangsamt, um vielleicht die ein oder anderen Sachen zu hören. Ich finde es aber auch oft gut, eine gute Übung, einfach in der Geschwindigkeit das zu hören, in der das gespielt wird und vielleicht auch Sachen zu überhören. Und so ein Fokus auch für die elementaren Sachen in einem Groove irgendwie herauszukriegen, gerade wenn man es so für sich einfach mal so macht. Und diese Detailarbeit, jetzt gerade wenn man irgendwie so Cover-Gigs hat oder so, dann kann man sich da ja auch schnell mal verlieren, was mir leider auch immer wieder mal passiert, wo ich denke, was war das jetzt? Hat er jetzt da noch, nee, der hat diese eine Bassdrum doch anders gespielt, verdammt. Und dann merke ich, nee, ist eigentlich Quatsch. Also das höre ja nur ich. Darum super gut.
Aber da sind wir wieder bei dem Thema. Also ich würde natürlich auch niemals empfehlen, für einen Cover-Gig so in die Analyse reinzugehen.
das wär auch...
Da wirst du ja nicht mehr fertig.
Das wäre schwierig. Oh,
und zweitens, weißt du ja das, was du eben auch gesagt hast, du weißt ja gar nicht, ob diese eine Bassdrum überhaupt gewollt war oder ob die einfach passiert ist.
Richtig.
Oder, ne, das ist... Also da muss man beim Cover-Gig, da bist du ja wahrscheinlich, hast du ja auch schon einen Podcast drüber gemacht, man nimmt einfach den Charakter des Songs auf, Feierabend. Vielleicht mal ein wichtiges Fill-In, mein In the Air Tonight geht nicht ohne dieses eine Fill-In, aber sagen wir mal, der allergrößte Teil aller Cover-Songs, die man so macht, hat kein besonderes Fill-In, hat ein Puff, Zack, Groove und Feierabend.
Richtig. So, sehr gut. Herr Ickenroth, Ickenroth.
Herr Kraft.
Wie der Engländer sagt. Ist er jetzt international?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie die das sagen. Wahrscheinlich vermeiden die es.
Aber wahrscheinlich mit TH am Schluss, oder?
Gehe ich von aus. Ich weiß. Wir haben ja nur geschrieben. Ich habe noch nie mit den Kollegen gesprochen. Aber dort
du hast mit John Reilly hast du doch auch. Hast du nicht mal mit dem.
Hattest auch nicht telefoniert. Kein nur E-Mails. Gehabt. Nur E-Mails. No call.
Dann Auftrag an dich, da mal einen Call zu machen, um mal rauszufinden, wie dein Name international ausgesprochen wird.
Sehr gute Idee.
So. In dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich, dass du hier Gast warst. So, hoffentlich nicht zum letzten Mal.
Ich habe Danke zu sagen, wenn nicht. Du musst Danke sagen, ich komme ja sehr gerne zu dir. Und vielleicht teasern wir das gerade mal.
Ja.
Ich weiß ja nicht, wann dieser Podcast rauskommt.
Am 25.09.
Aber am 25.09. Okay. Wenn ihr das hört oder vielleicht gehört habt, oder aber wenn auch überhaupt, denn der Felix wird euch auch einmal. Wird auch einmal die Seiten wechseln und wird in dem anderen Podcast oder einer der anderen Podcasts, muss man ja sagen, die auch noch existieren in der Schlagzeugwelt in Deutschland, nämlich dann als Gast sein und mal seine, da muss er mal Rede und Antwort stehen. Mal gucken, ob er das über die Bühne bekommt.
Wahrscheinlich nicht.
Ich bin mir sehr sicher, dass er über die Bühne bekommt.
Wird eine Katastrophe.
Aber da frage ich mal, bist du das erste Mal Gast in einem anderen Podcast?
In einem Podcast bin ich tatsächlich das erste Mal Gast, ja, das stimmt.
Geil.
Ha, Premiere. Geil.
Da freuen wir uns mega drauf.
Ja. Genau, da auch nochmal der Hinweis auf den Podcast Schlagabtausch vom Timo und vom Dirk Brandt. Der Dirk war auch schon hier zu Gast, auch die Folge hörenswert, die werde ich auch mal einfach in die Shownotes packen und auch den Link zu eurem Podcast auch sehr hörenswert, was die Kollegen da machen. Und ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen, dass ihr hier so lange zugehört habt, bis zum Ende, bis hierhin gekommen seid, das ist super. Und wenn ihr bis hierhin gekommen seid, ist es auch ein leichtes zu sagen, dass dieser Podcast großartig ist und vielleicht dem einen oder der einen anderen noch zu erzählen, dass sie vielleicht auch mal reinhören in unseren Podcast hier oder auch in euren beim Schlagabtausch. Das würde mich sehr freuen.
Unbedingt alles immer weiter empfehlen, weiter teilen. Das hilft uns allen.
Ja.
Egal, richtig. Ob es jetzt dein Podcast ist, Felix, oder unser Podcast. Aber davon leben wir ja quasi, dass es immer schön weiterempfohlen wird. Das heißt, bitte dort draußen, wenn euch der Podcast gefallen hat, wovon ich ausgehe, oder einer der anderen tausenden Folgen, die der Felix schon rausgebracht hat, unbedingt weiter teilen, damit andere Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger den Podcast besser finden können.
Genau. In dem Sinne sage ich jetzt. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Noch einmal, Timo. Und ja, wir sprechen uns demnächst wieder hier und an anderer Stelle. Ich freue mich drauf auf jeden Fall.
Ich mich auch. Vielen lieben Dank, dass ich Gast sein durfte. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau. Bis dahin. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.